Zum 38. Mal fand Anfang 2022 die CES statt, die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Diesen Termin streichen sich Hardware-Redaktionen weltweit rot in ihren Kalendern an, denn die Messe ist seit 1967 ein wichtiges Fenster für den Blick in die Hardware-Zukunft. 1970 wurde hier der erste Videorekorder vorgestellt, 1985 zeigte Nintendo das NES, 1991 gab es den Urahn der PlayStation zu sehen, damals noch als Co-Projekt von Sony und Nintendo. 2013 waren dann selbstfahrende Autos der letzte Messeschrei und jetzt, 2022, gab's endlich den fingerlutschenden Roboter. Okay, die CES war auch schon immer eine Messe für Kuriositäten. Ich meine, erinnert sich noch jemand an diese stereoskopische 3D-Webcam von 2009? Sei es drum. Auch für uns im Gaming ist die CES immer eine Art Gradmesser dessen, was so kommen wird in den nächsten Hardware-Monaten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet sind natürlich die Hardware-Gurus der GameStar-Redaktion. Hallo, Nils Rettich.
Ja, hallo.
Und herzlich willkommen, Alexander Köpf.
Hi, Micha.
Nils, bevor wir weitersprechen, müssen wir eine Sache aus unseren Köpfen kriegen. Was ist das mit diesem fingerlutschenden Roboter?
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob die Leute es wirklich hören wollen, aber ja, er wurde vorgestellt. Ich habe auch gerade noch mal extra die Webseite aufgerufen. Es ist schon echt sehr unterhaltsam. Da sind drei Bilder. Da steht, unter einem steht ein knabbernder Mund. Unter dem nächsten steht, stecke deinen Finger hinein. Und unter dem dritten steht, oh, es fühlt sich gut an. Ja. Ich glaube, damit ist auch alles über dieses Produkt gesagt. Es gibt auch doch immer wieder Kuriositäten aus Fernost. Ich meine, ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr drüber lustig machen, ehrlich gesagt. Es scheint da ja irgendwie einen Markt und einen Bedarf zu geben. Und bestimmt ist es öfter mal so, dass in anderen Kulturkreisen Dinge vielleicht gewünscht werden, die man hier nicht so nachvollziehen kann. Ja. Ja, aber es gibt ihn wirklich. Ich glaube, man soll ihn wirklich kaufen können, ja.
Ja, und oftmals ist es ja auch so, dass man gar nicht weiß, dass man was braucht, bis man es mal sieht.
Und jetzt, ich meine, klar, so ein bisschen, so man wäre eine Katze, ihr habt doch beide Katzen. Haben die nicht auch schon mal an euren Fingern genuckelt? Bestimmt, oder? Ich meine, diese raue Zunge.
Die beißen.
Ach, die beißen.
Nuckeln nicht.
Ach so,
okay. Die beißen richtig. Genau, für alle, die es nachschlagen wollen, der Amagami Hamham soll tatsächlich eine Katze imitieren. Und ja, also ich brauche ihn nicht, weil ich habe ja genug kleine Katzen bei mir um mich rum, die mich beißen.
Schön.
Also liebevoll beißen, natürlich.
Also meiner beißt mich nicht liebevoll.
Das musst du mit deiner Katze ausmachen. Ich finde es schön, dass wir auch solche Sachen haben, um drüber zu sprechen. Natürlich jetzt nicht so viel in diesem Podcast, weil Consumer Electronics bedeutet ja Elektronik für Endkunden. Das ist nicht nur eine Gaming-Messe, die CES, sondern eine, auf der generell Dinge vorgestellt werden, die jetzt in der nächsten Zeit oder vielleicht auch erst in den nächsten Jahren an uns Endkunden verkauft werden sollen. Im Hardware-Sektor, es gab ja unter anderem jetzt auf der CES auch so ein Autokonzept zu sehen von BMW, der auf Knopfdruck die Farbe wechseln kann, für die, die es mögen. Ja. Es wird viel gesprochen beispielsweise momentan über Smart-Home-Geräte und Smart-Home-Standards. Für diejenigen, die es interessiert, da gibt es einen neuen einheitlichen Standard, der etabliert werden soll. Der heißt Matter, damit man halt nicht mehr gucken muss, okay, ist ein Gerät jetzt kompatibel mit Alexa oder mit Apple HomeKit oder mit Google Nest Hub, sondern wenn dieser einheitliche Standard etabliert ist, dann heißt es, wenn mein Gerät Matter kann, dann ist es mit allem kompatibel. Also dieses Smart-Home-Thema wird jetzt wahrscheinlich mehr Traktion bekommen mit dem Internet der Dinge zusammen. Und mein Lieblingsvortrag auf der CES, Lieblings im Sinne von, da konnte ich ganz viel in meinem Buzzword-Bingo so abkreuzen, war von Hyundai, dem koreanischen Autohersteller, zum Thema Metamobilität. Denn Hyundai hat Boston Dynamics gekauft, den Roboterhersteller, und hat dann eine Präsentation bzw. eine Keynote oder eine Ansprache dazu gehalten, wie denn in Zukunft virtuelle Realität, das Metaverse, ne, das ja gerade sowieso das größtmögliche Buzzword ist, und Robotik zu einer neuen Art der Mobilität verschmelzen könnten. Nämlich zum Beispiel, dass man einen Avatar-Roboter hat, den man über Virtual Reality steuert. Und der kann auch dann ganz weit entfernt sein und trotzdem kann man mit ihm dann Dinge machen. Und das Beispiel ist, dann kann ich, wenn ich im Ausland bin beispielsweise, mein Haustier, also ne, um im Thema zu bleiben, meine Katze zu Hause in Südkorea streicheln. Ach, über VR.
Das hast du dir ganz angeschaut oder nur eine Zusammenfassung? Hast du eine, verstanden?
Ich gebe zu, es war eine Zusammenfassung. Ich habe und die Pressemeldung habe ich gelesen. Ich nehme die wichtigsten Sachen nur mit in dem Teil. Auch was Autos angeht, war auch ganz spannend. Die können in Zukunft, zumindest laut Hyundai, zur Plattform werden, weil auch ein Auto sozusagen eine Virtual Reality Kapsel ist, das sich nicht nur durch die echte Welt bewegen kann, wenn du es selber fährst oder wenn es autonom fährt, sondern du kannst dann halt auch einen Knopf drücken und dann wird dein Auto zu einem virtuellen Meetingraum für geschäftliche Besprechungen oder sogar zu einem Eingabegerät für Gaming. Also dann kann mein Auto Rennspiele abspielen, während es auf dem Parkplatz steht. Ist ein bisschen weiter weg vielleicht noch, die ganze Sache. Ich finde es aber mega faszinierend, mir einfach solche Sachen anzuhören und so ein bisschen in die Visionen einfach einzutauchen.
Ja, ist schon sehr spannend. Teilweise dann fällt es dann schwer. Metaverse, mein allein der Begriff, ne, das ist ja schon, da wird es ja schon ein bisschen merkwürdiger oder ja, entfernt sich von der Realität, aber das ist in der Tat sicherlich ein wichtiger Faktor für die CES generell. Gibt ja auch immer dann Projektstudien von Herstellern, werden wir vielleicht auch darüber sprechen, einfach auch nur mal zu gucken, was denn möglich ist oder was man Cooles machen könnte. Kommt dann nicht immer alles auf den Markt, aber auch im Gaming-Bereich gibt es da durchaus einige Sachen, die echt spannend sind. Also insofern, wie du schon sagtest, auf jeden Fall eine immer wichtiger werdende Messe. Klar, sicherlich auch ein bisschen jetzt im Zuge der, dass es die CeBIT nicht mehr gibt, ne? Weil es war schon, früher war es noch mehr Consumer und weniger Gaming-Hardware. Das ist schon tendenziell ein bisschen mehr geworden. Auch, denke ich, schon durch einen Wegfall von der CeBIT. Da sind jetzt dann halt auch Nvidia und AMD und Intel auf einer CES stärker vertreten, so zumindest mein Eindruck. Also da passiert schon einiges, ja.
Ja, wir alle haben eine Träne im Auge wegen der CeBIT. Ja, ruhe sie in Frieden.
Eine kleine. Ich war tatsächlich einmal oder zweimal da. Ich glaube, ich war sogar zweimal auf der CeBIT. Es hatte schon was. Aber ich kann verstehen, dass es sie nicht mehr gibt, weil natürlich mit CES im Januar, CeBIT war ja eher so März, dann kommt im Mai die Computex. Es ist dann irgendwann auch doch zu viel anscheinend. Ja.
Aber kommen wir doch mal tatsächlich dann zum Thema Gaming. Alex, welchen Stellenwert hat diese Messe denn für uns im Gaming? Ich habe ja mitgekriegt, ihr beiden habt euch auch sehr viel drauf vorbereitet und so gesagt, okay, die CES fängt an, dann müssen wir die Keynotes schauen. Alex, du bist aus einem Meeting sozusagen live rausgesprungen, direkt in die AMD-Keynote rein. Genau. Was hast du dir da erhofft als Gaming-Redakteur? Was wolltest du da sehen?
Ja, also ich muss offen gestehen, nicht mehr so viel wie die letzten Jahre, weil habe ich mir schon noch die ersten Jahre bei Games, als ich hier war und dann die Messe begleitet habe, da habe ich mir schon gedacht, ja, was kommt da jetzt? Kommt da jetzt, also vor 2 Jahren zum Beispiel, kommt der Ryzen 5000 oder kommen die RTX 3000 Grafikkarten von Nvidia? Das kommt dann meistens doch nicht. Im besten Fall werden sie so angeteasert. Da ist wirklich oftmals so, dass die CES so ein bisschen enttäuscht, aber wie du schon gesagt hast, sind es oft mehr so diese visionären Dinge, die im Vordergrund stehen. Und wirklich so ein Ausblick in eine weit entferntere Zukunft. Aber trotzdem gibt es ein paar so Dinge, die man schon mitkriegt hat. Also AMD hatte durchaus auch Grafikkarten vorgestellt oder Nvidia. Am meisten hätte ich mir von Intel versprochen, wo jetzt nicht so viel kam.
Ja.
Aber es gab so einen kleinen Ausblick. Also wir kriegen von Nvidia zum Beispiel, gibt es dann neues Flaggschiff mit der 3090 Ti und nach unten gibt es eine 3050. Von AMD gibt es auch eine kleinere Grafikkarte. Die hat RX 6500 XT. Hat Nils was Nettes drüber geschrieben, glaube ich, weil sie nur 4 GB Videospeicher.
Die Karte ist in vieler Hinsicht ein Sonderfall.
Ein Sonderfall. Ich habe auch mal irgendwie gelesen, dass es anscheinend irgendwelche Encoder nicht beherrscht. Ich weiß nicht, ob das jetzt war.
Es gibt auch aktuell sehr bei Reddit, wo sonst, eine heiß geführte Diskussion um die, da gibt es einen Vergleich, alte Radeon RX 480, die vor 5 Jahren, glaube ich, rausgekommen ist, zum gleichen Preis damals, zumindest UVP, heute spielt ja eh keine Rolle, aber und die ist halt rein, was die Zahlen angeht, steht die oft besser da als die neue Radeon-Karte, die neu angekündigte. Aber wie es dann so ist, man muss da halt schon genau hinschauen und da werden teilweise Äpfel mit Birnen verglichen. Aber die Karte hat grundsätzlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Vielleicht nicht ganz so, wie AMD sich das gewünscht hätte, aber
da bin ich auch ein bisschen, muss ich sagen, dass sie noch den letzten Grafikkarten RX 6600 XT und 6600, die beide auch schon ein bisschen enttäuschender waren. Also gerade auch zu dem Preispunkt.
Ja, das ist natürlich ein Problem, was wir gerade generell haben. Ne? Welche Karte kann gerade nicht enttäuschen eigentlich? Fast.
Das kommt noch dazu. Aber die waren schon immer speziell. Die waren also direkt im Vergleich zur Konkurrenz von Nvidia dann wirklich mit der schlechteren Upscaling-Methode und noch schlechteres Raytracing. Da war der Preis oft mal nicht gerechtfertigt. Und ja, bin mal gespannt, was die Karte liefert. Also ich werde es ja irgendwann wahrscheinlich zum Benchmark bekommen. Dann schauen wir mal, was die 4 GB GDDR6 so liefern.
Ja, wenn wir da ins Detail gehen wollen, ein bisschen nur ganz kurz noch, weil da wird es echt spannend bei der Karte, weil sie ja dann auch noch zusätzlich die vierfache PCI-Express-Geschwindigkeit unterstützt, also PCI-Express X4. Das ist insofern wieder relevant, weil es natürlich viele Spiele auch noch gibt, die gar kein PCI-Express 4.0 schon haben. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass du einen PC hast, der das unterstützt. Aber das wissen viele nicht. Und wenn potenziell, muss man im Benchmark sehen, es könnte sein, wenn du dann diese Karte mit PCI-Express 3.0 nutzt, dann verlierst du halt noch mal ein gutes Stück an Bandbreite mit dieser vierfachen Geschwindigkeit im Vergleich zu PCI-Express 4.0. Und das könnte dann sich wiederum negativ auf die Performance auswirken. Also es ist schon interessant, welchen Kompromiss AMD da eingegangen ist. Sie haben ja gesagt, dass sie das unter anderem auch wegen den Minern gemacht haben. Also dass sie die Karte extra nur mit 4 GB VRAM ausgestattet haben, weil dann die Mining-Performance schlechter ist, vor allem in den beliebtesten Kryptowährungen, wie jetzt Ethereum zum Beispiel. Und das könnte dann halt natürlich zum Problem werden, wenn du in Spielen halt doch mehr als diese 4 GB VRAM brauchst und dann eben ausweichen musst auf den Systemspeicher. Also das wird schon insofern schön für uns, dass die Karte halt doch nicht nur, sagen wir mal, der langweilige Einstiegsklasse-Aufguss ist, sondern da noch so ein paar Besonderheiten mitschwingen, also zumindest auch aus technischer Sicht.
Also es wird interessant sein zu sehen, was das Ding dann letzten Endes wirklich kann.
Aber 4
GB, das sieht man ja oft, die 4 GB ist auch im Full-HD-Bereich oft mal deutlich zu wenig schon. Also größere Spiele, Watch Dogs und so weiter. Klar, das ist nicht wirklich die Speicherauslastung, die man so zu sehen kriegt, sondern die Speichervorbelegung. Da ist immer noch ein bisschen Spiel dann drin. Aber es wird schon manchmal knapp werden.
Ja, ich glaube, wir sind schon fast ein bisschen zu sehr im Detail. Aber du merkst, Michael, wir suchen uns alles an interessanten technischen Rosinen raus, die wir da irgendwo rauspicken können, weil uns im Gaming-Bereich, zumindest was jetzt die Haupthersteller so angeht, nicht so viel mehr übrig bleibt, ehrlich gesagt, nach den Keynotes. Ja.
Also nicht zumindest was das Desktop-Gaming anbelangt.
Ja, ich bin ja sehr dankbar dafür. Ich habe es euch im Vorgespräch schon gesagt. Immer wenn ich diese Hardware-Podcasts mache, muss ich recht wenig tun, weil ich einfach nur ein Stichwort in den Raum werfen muss, wie jetzt gerade Grafikkarten. Und ihr redet dann einfach 10 Minuten lang über eine Grafikkarte und ich kann derweil halt mal mit dem Hund rausgehen oder sowas.
Nein, du musst doch zuhören. Du musst doch die spannenden Infos alle aufsaugen.
Ja, es ist ja generell überhaupt spannend, ne? Welche Grafikkarte werden wir am Ende denn kaufen können und selbst dann zu dem Preis, zu dem sie offiziell im Laden stehen sollte. Auch die Radeon RX 6500 XT als Einsteigermodell soll ja am 19. Januar rauskommen für 199 Euro. Ich habe hier in meinen Notizen in Klammern haha dahinter stehen, weil das wollen wir erst mal sehen. Und die Hoffnung, ihr hattet das vorhin schon kurz angerissen, die Hoffnung war ja jetzt auch auf der CES, dass Intel etwas Neues zeigt zu den Arc Alchemist Grafikkarten, zu ihrem Wiedereinstieg in den Grafikkartenmarkt, nachdem das ja in der Intel historisch schon ein paar Mal schiefgegangen ist, wollen sie es jetzt richtig machen. Und sie sagen auch, es sind über 50 Designs in Arbeit für Notebooks und Desktop-PCs. Aber wann kommt das Ding und was ist es überhaupt? Also sie bleiben sehr viele Informationen immer noch schuldig. Und es ist sogar so, dass Intel offiziell laut Statement die ersten Geräte für Q1 2022 verspricht, also fürs erste Quartal bis März. Irgendwas soll da erscheinen, aber es geht eben nur um die ersten Geräte. Man munkelt schon, es sind vielleicht dann die Notebook-Grafikkarten, die als erstes kommen. Auf den offiziellen Intel-Websites steht jetzt nur noch, ne, da steht dieses Q1 2022 irgendwie gar nicht mehr, sondern steht nur noch 2022. Ich weiß nicht, was ist da los? Warum zieren die sich so?
Willst du, Alex? Soll ich?
Also warum sie sich so zieren, das wäre, kann damit zusammenhängen, dass sie einfach nicht genügend produzieren können. Das weiß ich nicht. Oder sie haben Probleme in der Treiberoptimierung. Das ist ja auch ein relativ diffiziles Ding. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Probleme liegen.
Ja, ich habe auch was du sagst, es ist sehr spannend, der Grund. Also mein Gefühl war halt auch, habe ich ja auch einen Artikel noch zu gemacht, dass es schon ein bisschen ernüchternd ist, wenn jemand, der jetzt sagt, so wie Intel, so jetzt machen wir aber auch mit bei den Grafikkarten, weil das ist ja schon eine große Besonderheit, ne? Gaming-Grafikkarten kennen wir seit Ewigkeiten nur AMD und Nvidia, jetzt mal von den Intel HD Graphics in Prozessoren mal abgesehen, auch wenn da durchaus Leute mitspielen, aber eigentlich sind da nur AMD und Nvidia relevant und da ist es schon eine große Sache, wenn da jetzt ein Big Player wie Intel, das darf man auch nicht vergessen, Intel ist ja ein riesiges Unternehmen, sagt, wir machen mit. Und wenn die dann aber so auf so einer Messe, wo der Release eigentlich relativ kurz bevorsteht, dann doch so zurückhaltend mit all dem umgehen, ja klar, 50 Designs und wir kommen, ne, aber wie du schon sagtest, Micha, da kam ja so richtig Konkretes, war da ja nicht. Das ist, war für mich schon halt eher ein schlechtes Zeichen, muss ich sagen. Und ich würde es auch sehen, wie Alex, entweder haben wir einfach echt zu wenig Produkte, weil Intel hat selber auch in einem Interview schon gesagt, mit Raja Kuduri, der ja von AMD damals kam, ich habe ihn bestimmt falsch ausgesprochen, dass es ihnen eh erstmal auch vor allem darum geht, eine Menge, also Spieler zu erreichen, dass sie überhaupt eine Install-Base, also ne, dass sie genug Leute haben müssen erstmal, die ihre Karten benutzen, damit sie dann auch für die Entwickler wieder relevant sind, was die Spieleentwicklung angeht und so weiter, weil dann ist es ja wieder anderer Hersteller, andere Architektur. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass ein anderer Grund halt echt ist, dass sie mit dem Treiber noch nicht da sind, wo sie stehen, weil das ist glaube ich, nicht
so. Ich habe ja auch schon so Gerüchte, dass sie eben genau mit der Arc Alchemist 3 jetzt ohnehin nur darum geht, die Treiber zu optimieren. Ja. Und der wahre Angriff erst 2023 erfolgt. Dann mit Battle Mage, glaube ich, heißt du die nächste Generation.
Weil das darf man nicht unterschätzen, wie schwierig das ist oder wie viel Arbeit da drin steckt, Treiber zu optimieren und saubere Software für deine, wie schnell auch immer sie sein mag, Hardware zu haben. Weil wie es halt so ist, wenn die Software nicht mitspielt, dann bringt dir auch die schnellste Hardware nichts. Also das ist schon, ist interessant. Wir wissen, kennen die Gründe leider natürlich nicht genau. Ich könnte Intel fragen, sie werden sie mir garantiert nicht nennen.
Es könnte natürlich auch sein, dass wirklich einfach die Kapazitäten nicht gibt. Ja. Die lassen mit Intel normalerweise immer selbst produziert in der eigenen Fertigung, lässt aber die Grafikkarte oder die GPUs zumindest, also die Grafikchips selbst bei TSMC in Taiwan fertigen, so wie quasi alle anderen momentan, also bis auf Nvidia, die momentan bei Samsung fertigen lassen. Aber Apple, AMD lassen alle bei TSMC fertigen. Es könnte einfach sein, dass da die Ressourcen noch nicht ausreichen.
Mhm. Eine Sache, die ich ganz interessant fand, als ich mich ein bisschen reingelesen habe in diese Intel-Grafikkarten-Misere, nein, also das Thema einfach, war, dass Intel ja auch an einer eigenen KI-Upscaling-Technologie arbeitet, so wie DLSS von Nvidia und Fidelity FX Super Resolution, leicht auszusprechen, von AMD. Das Intel-Pendant dazu heißt XESS, XE Super Sampling. Und das sollen aber nicht nur Intel-Grafikkarten können, sondern auch welche von Nvidia und AMD. Und ich bin ja immer ein Freund von einheitlichen Standards, weil ich das jetzt schon immer verwirrend finde. So, okay, welches Spiel kann DLSS, welches kann Fidelity FX, worauf muss ich achten? Glaubt ihr, dass es möglich sein kann, ne? Wir haben ja auch gerade diesen großen Konkurrenzkampf zwischen Nvidia und AMD natürlich immer am Laufen in dem Markt. Glaubt ihr, dass es möglich sein kann und dass Intel es durchsetzen kann, so einen einheitlichen Standard in dem Bereich zu etablieren? Oder glaubt ihr eher, dass es weiterhin so ein, dass Intel und dass Nvidia und AMD sich da bei dieser ganzen KI-Upscaling-Geschichte weiterhin eher gegenseitig bekämpfen werden?
Also dazu muss man sagen, dass das Fidelity FX, das ist ja auch schon ein offener Zugang. Das ist auch Open Source, glaube ich, soweit ich das weiß. Das kann man wirklich quasi überall implementieren. Es ist quasi so Spatial Upscaling. Da hat Nvidia neulich auch einen eigenen Spatial Upscaler rausgebracht. Wahrscheinlich einfach nur, um zu zeigen, wie gut man das Gleiche machen kann wie AMD. Ob Intel das jetzt revolutionieren kann. Also bei Intel muss man dazu sagen, da geht es also darum, das ist auch KI-gestützt, denn wie DLSS und Spatial Upscaling, die sind halt nicht KI-gestützt, sondern die basieren halt auf normalen Algorithmen, die halt wirklich was extrapolieren oder was verdoppeln zum Beispiel. Und da nutzt also Intel auch eine KI, so wie Nvidia, aber die steuert es über zwei Befehlssätze. Das eine ist das XMX, das ist quasi in den eigenen Engines, die Matrix Engine nennt sie das, implementiert hardware-seitig. Und nutzt aber auch so eine DPA4-Funktion, ist auch Befehlssatz, oder DP4A heißt, den zum Beispiel wirklich, glaube ich, die RX6000-Reihe und bei den Nvidia-Grafikkarten bis zur GTX 1000 Pascal zurück, den beherrschen. Das ist ein bisschen allgemeinerer noch. Und möglicherweise, das hoffe ich mir davon, ist es von der Qualität her, weil man merkt schon, wenn man ehrlich ist, merkt man schon einen relativ deutlichen Unterschied zwischen AMDs FSE und Nvidias DLSS. Und ich hoffe, das kann Intel ein bisschen schließen, die Lücke.
Es, was natürlich ein Problem dabei bleiben wird, ist, dass halt so jemand wie Nvidia, die haben natürlich Interesse daran, dass DLSS in Spielen bleibt, weil, also DLSS macht einen sehr guten Job. Ich denke, da sind wir uns mittlerweile auf jeden Fall auch durch die Optimierung einig, Alex, dass das ja grundsätzlich, ich meine, wenn man einfach die Grundidee auch dahinter bedenkt, ne, mehr FPS bei vergleichbarer oder teilweise sogar besserer Bildqualität, was jetzt ja erstmal die Grundidee ist, da sagt ja niemand nein, ne? Und wenn man das sehr gut macht, und DLSS macht das oft sehr gut, nicht perfekt, aber sehr gut, also so, dass ich sagen würde, ja, mach DLSS an, weil du halt einfach eine bessere Performance hast, ohne dass du es optisch merken wirst. Aber da ist natürlich Nvidia viel dran gelegen, dass das weiter in Spielen bleibt, weil das natürlich auch ein Verkaufsargument für die eigenen Grafikkarten ist, wenn das halt nur mit einer Nvidia-Karte geht. Insofern, also das ist ein Grund, warum ich skeptisch bin. Kommt halt hinzu, dass Nvidia es mit DLSS schon ziemlich gut macht, also dass es nicht so leicht wird, da ranzukommen für Intel. Und dann halt der dritte Punkt, das, was wir gerade angesprochen hatten, die Installbase. Was ist ein vernünftiges Wort für Installbase auf Deutsch? Die Kundenbasis.
Besitzmenschenbasis.
Besitzmenschenbasis. Das ist ein perfektes Wort.
Das etabliere ich jetzt einfach als Ausdruck an der Stelle.
Ich installiere das gleich irgendwo drauf.
Ja, dass die halt,
so nenne ich meine Punkband, ja.
Also die ist ja halt nicht groß so, und es kommt dann halt jetzt auch an, wie das dann wieder für die Entwickler, wahrscheinlich wird es jetzt nicht kompliziert, das in die Spiele zu bringen, aber es könnte halt sein, dass das dann auch nochmal ein Haken an der Sache ist. Und klar, DLSS Nvidia hat ja jetzt auch ein paar Jahre schon Zeit gehabt, das den Namen zu etablieren. Es ist schon mittlerweile in wirklich vielen Spielen auch drin. Ich meine, viel jetzt gemessen an allen Spielen dann auch nicht. Ich glaube, wo sind wir jetzt, Alex, bei irgendwas
150, würde ich sagen.
Ja, irgendwie sowas.
140 war der letzte Stand, aber da kommt so viel und so schnell Neues dazu.
Ja, den das
Überblick
stimmt,
hat man ja schon gar nicht. Man würde jetzt sagen, wahrscheinlich sind es eher 150 oder 160.
Man braucht es natürlich auch in vielen Spielen nicht. Wenn die Performance eh super ist, brauchst du ja im Prinzip auch kein DLSS. Ne? Aber also die haben auch einen gewissen Vorsprung da einfach. Könnte mir schon vorstellen, dass das schwer wird, das aufzuholen für Intel. Da wird jetzt echt viel davon abhängen, meiner Einschätzung nach, wie gut die Karten werden und wie schnell es Intel schafft.
Ich glaube, dass das XeSS aber besser sein kann als FSR. Ich denke, es wird dazwischen sich bewegen.
Ja,
klingt. Und da hat es einfach aufgrund dessen, dass wie das DLSS auf einer KI basiert, denke ich, mehr Chancen, bessere Leistung oder bessere Darstellungsqualität abzuliefern als FSR. Das hat doch einfach deutliche Schwächen hat teilweise.
Also leider, Micha, wir haben keine klare Antwort für dich. Ich bin skeptisch. Das kann ich sagen. Ich glaube eher nicht dran. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Aber wir haben immer ein neues Wort erfunden. Ne? Das kann man auch nicht immer. Besitzmenschenbasis. Das wird sich jetzt etablieren von hier aus lauffeuerartig hinaus
in die Welt. Werde ich in meinen Artikeln verwenden, ja.
Ja, wir hatten ja früher oft bei der GameStar-Redaktion Wetten, welche Worte man in Artikeln unterbringen kann, heimlich. Und Besitzmenschenbasis, das wäre jetzt meine Wette mit euch. Ne? Wenn ihr das in einem Artikel unterbringt, dann kriegt ihr
Muffin. Gibt es da zusätzliche Bedingungen? Also im Artikel kriege ich es rein. Ist halt nur die Frage, oder darf das keiner bemerken? Darf es in den Kommentaren nicht angesprochen werden? Erhöhen wir die
Genau, und
die
es darf in den Kommentaren außer von Podcast-Hörern nicht angesprochen werden, weil die wissen es ja jetzt.
Ja, das schaffe ich.
Die Wette und das sind ja so einige.
Okay.
Und ich schaffe sogar ohne Bindestriche, damit mich Petra nicht schimpft.
Okay, müssen wir etwas sagen zur Verfügbarkeit von GPUs oder brecht ihr dann lachend zusammen? Also gibt es irgendwelche Signale da draußen, dass Grafikkarten wieder verfügbarer werden könnten jetzt in diesem Jahr, also, oder sieht das nach wie vor düster aus?
Meines Wissens sieht es düster aus. Also wenn überhaupt, dann mit der neuen Generation, also RTX 4000 und RX 7000 Ende des Jahres irgendwann. Davor sehe ich jetzt eigentlich, sehe ich kaum Chancen. Die letzten Meldungen waren ja auch, dass irgendwie so spezielle Substrate, also Elemente, die man in der Halbleiterfertigung halt braucht, knapp sind und die mindestens noch die nächsten 4-5 Jahre sehr knapp sein könnten.
Mhm. Also ich persönlich habe auch mittlerweile die Hoffnung für 2022 verloren. Also viel hatte ich eh nie. Frühestens 2023 sehe ich da nennenswerte Entspannung, was schon ein Faktor, es gibt schon zumindest Anzeichen, die so ein bisschen optimistischer, zumindest im Vergleich zum letzten Jahr, in die Zukunft schauen lassen, halt sowas wie, dass dann jetzt so langsam irgendwann mal die geplanten Fabriken, die neuen oder Fertigungsprozesse dann doch irgendwann in Gang gehen können, oder sowas wie Ethereum 2.0, was dann ja von Proof of Work, also wofür man Grafikkarten braucht, zu Proof of Stake wechselt, wofür du dann keine Grafikkartenleistung mehr brauchst.
Soll aber auch noch bis 23 dauern,
ist das mal so. Ja, wird auch, das sollte ja eigentlich schon, glaube ich, mal Ende 2021 eigentlich kommen und wird immer wieder verschoben, klar. Aber irgendwann wird es wohl kommen. Und zumindest sind die Kryptowährungskurse jetzt Anfang dieses Jahr auch oder jetzt in den letzten Wochen schon klar eher am Fallen ein gutes Stück. Aber da weiß man natürlich auch nicht, bleibt das so, erholen die sich wieder. Schwierig. Also ja. Ich sag mal, es ist gesünder, sich als Spieler und Spielerin darauf einzustellen, dass du frühestens 2023 bessere Preise, normalere Preise bekommst. Und auch wenn der Umschwung kommt, dann gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass das etwas ist, was auch eher so Stück für Stück dann passiert und nicht von heute auf morgen sind wir bei der UVP. Das
glaube ich, man muss ja rechnen bei der Fertigung. Die wechseln alle auf niedrigere, auf 6 oder 5 Nanometer zum Beispiel. Und da braucht es erst zunächst mal, ist die Fertigung noch längst nicht ausgereift. Das heißt, die Ausbeute, die wird, werden noch viele Fehler drin sein, was die Preise hochhält. Und dann werden sich da alle drauf stürzen, ob das jetzt 5G-Module sind, ob das jetzt halt Apple und irgendwelche ARM-Chips sind oder so weiter. Da stürzen sich ja schon wieder alle drauf.
Ja, ja, es bleibt umkämpft. Traurig, aber nachvollziehbar, würde ich sagen. Und was man nicht vergessen darf, Nils, du hattest ja auch Statements angefragt von Grafikkartenherstellern, wo Asus auch noch eine Sache betont hat. Die sagten zwar, sie sind vorsichtig optimistisch, aber bevor sie einfach warnen, sind weiterhin Engpässe, vor allem auch in der Logistik, weil eine Grafikkarte entsteht ja nicht, indem man am einen Ende der Fabrik Silizium reinkippt und am anderen Ende kommt eine fertige Grafikkarte raus, sondern es müssen so viele einzelne Komponenten an unterschiedlichen Standorten miteinander verdrahtet werden, bis dieses Ding fertig ist, dass es auch da immer wieder und auch, ne, muss man auch sagen, je nachdem, wie sich die politische Lage in manchen Ländern und an manchen Schauplätzen auf der Welt entwickelt, auch da immer wieder dann in der Logistik halt auch Probleme geben kann. Und
die Corona-Lage schon nicht alleine zu vergessen, genau, die kommt ja auch noch dazu. Ja. Da spielt vieles eine Rolle, ja.
Schade, aber wie gesagt, es ist leider nach wie vor nachvollziehbar. Das war jetzt super formuliert, Herr Graf. Eine Sache, über die ich mit euch gerne reden würde, weil es nämlich ein für mich sehr unerwartetes Trendthema, oder zumindest kam es mir vor wie ein Trendthema auf der CES war, ist mobiles Spielen. Ihr habt es auch vorhin schon erwähnt, es gab einige mobile Grafikkarten zu sehen. Also Nvidia hat zum Beispiel die RTX 3080 und die 3070 Ti für Gaming-Laptops vorgestellt, die dann auch wiederum mit den neuen Intel-Prozessoren der Alder Lake H-Serie besonders gut zusammenarbeiten sollen. Also das halt so auf Laptops optimiert. Es gab dieses Flow Z13 Gaming Tablet mit GeForce RTX, was ich vollkommen bizarr finde, ein Gaming Tablet. Aber es scheint ein Ding zu sein. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Auch bei uns gerade in der GameStar Hardware-Redaktion, ist dieses mobile Spielen mit Gaming-Laptops, mit Gaming-Tablets, ist das ein Thema für die Leute da draußen? Erweckt das Interesse?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich meine, es ist schon so, dass gerade jetzt auch von der GameStar auf unserer Webseite, wenn ich mal von dem Interesse an den Artikeln bei uns mal gehe, Hardware-Artikeln, sind unsere Community ist schon stark Desktop-PC geprägt, das auf jeden Fall. Wir haben ja auch eine unserer erfolgreichsten Artikel seit Ewigkeiten, die besten Selbstbau-PCs, ne, wo wir auch sagen, welche Hardware packst du in deinen eigenen PC, weil das ja auch macht auch Spaß, so einen Rechner zusammenzubauen. Das musst du halt beim Notebook nicht. Aber generell ist definitiv mobiles Gaming etwas, was meiner Einschätzung nach immer wichtiger wird und ein Stück weit auch in der Krise jetzt gar nicht mal so unwichtig ist, weil du teilweise echt bessere Preise bekommst im Notebook-Bereich, wenn du dir die Hardware, also wenn man jetzt mal Preis-Leistung so ein bisschen vergleicht, kann es durchaus auch, so wie man auch beim Komplett-PC durchaus einen guten Deal machen kann, kann man auch mit einem schnellen Notebook einen guten Deal machen. Und die sind ja mittlerweile auch wirklich von der Performance, da fehlt ja nicht mehr viel zu einem High-End-PC. Natürlich nicht ohne Nachteile, wie jetzt halt eine gewisse Lautstärke, die du natürlich immer bei einem Gaming-Notebook haben wirst. Ne? Ist auch mein größtes Problem. Alex, dann scheint es dir auch so zu gehen. Die Dinger sind da natürlich gerne mal sehr, sehr laut, auch wenn die Hersteller teilweise mit merkwürdigen Messwerten Werbung machen, wo ich so denke, und aus welchem Abstand habt ihr das gemessen? 10 Meter in einem anderen Raum oder wo kommt dieser Wert her?
Da hängt es wirklich teilweise auch von den Herstellern ab. Also da muss ich sagen, Asus zum Beispiel, die haben eine super Software-Suite, die das, wo du wirklich auf leise einstellen kannst und dann läuft so ein Ding. Ich habe das da gehabt, so ein Zephyrus G15 oder so oder G17 war es im letzten Jahr mit einer 3080 drin. Ich glaube, das war die Version mit, nicht die voll ausgebaute Version, sondern um 105 Watt oder so, aber richtig ordentliches Ding, das war richtig leise. Ich glaube, das war so bei 38, 39 Dezibel und ausgemessen habe ich das aus 40 Zentimeter Entfernung. Also da wären die schon gut, aber das ist nicht bei allen Modellen gleich. Da hängt es vor allem wirklich davon ab, wie die Lüftersteuerung, wie man die ansteuern kann.
Und da muss man noch dazu sagen, ich glaube, da sind wir beide auch, Alex, eher Durchschnitt, deutlich empfindlicher als der Durchschnittsspieler, die Durchschnittsspielerin, würde ich mal schätzen. Also ich bin, was Lautstärke angeht, schon extrem empfindlich. Ich habe mir sogar tatsächlich, hab mal ab und zu mal abends dann doch nochmal im Bettchen vielleicht nochmal eine Runde gespielt. Ich habe zwei kleine Kinder, ich habe nicht so viel am Tag, ist oft neben Arbeit und Kindern ist da nicht mehr viel Zeit übrig. Und dann habe ich so, wenn man die Kleinen mal schlafen, man dann doch, hat mein Bett dann doch mal vielleicht, ist das dann die Zeit, wo man nochmal Ruhe hat zum Spielen, ein, zwei Stündchen. Und da hat mich bei den Notebooks, die ich dann im Bett hatte, weil ich nehme ja nicht meinen Desktop-Rechner mit an mein Bett, so verrückt bin ich dann doch nicht, da hatte ich dann halt oft das Problem, dass die halt entweder halt eh zu laut waren oder halt, was auch sehr störend ist, wenn die Lautstärke gar nicht so hoch ist, aber wenn das Geräusch ständig wechselt, also wenn der Lüfter aus und dann geht er wieder an, dann geht er wieder aus, dann geht er wieder an. Das sind halt so Sachen bei Gaming-Notebooks, die oft nervig sein können. Und ich habe mir dann tatsächlich ein lüfterloses Convertible gekauft, das natürlich nicht schnell ist, nein, aber es ist halt einfach, ne, lüfterlos, das heißt, du hörst einfach gar nichts. Ich mag das so gerne, wenn ich dieses Gerät abends anmache, im Bett liegend, und man hört nichts. So ist es auch bei meinem Desktop-PC, da drehen sich Lüfter, aber der ist so schön leise, dass man tatsächlich auch nicht weiß, warte mal, ist der jetzt an? Und so muss es sein, für mich jetzt. Und man kann auch, also ich spiele auf dem Ding jetzt natürlich keine anspruchsvollen Sachen, aber jetzt zum Beispiel im Moment bin ich auf Into the Breach jetzt mal gestoßen. Und das ist einfach nur, es macht einen riesen Spaß, weil da kommt auch noch hinzu, das hat dann auch ein Touchscreen. Und da halt auf die Figur, ich meine, wenn ihr das kennt, auf die Roboter zu drücken und sie hin und her zu schieben, und man fühlt sich noch mehr wie ein in der Mech-Kommandozentrale, wenn man auf dem Touchscreen hin und her tippt. Und das komplett lüftelos. Das heißt, ich muss mir keinerlei Sorgen darüber machen, ob meine Frau schlafen kann, die neben mir liegt, oder die Kinder wach werden oder ich von Lüftern in den Wahnsinn getrieben werde.
Das darfst du nur nicht fluchen dabei, wenn irgendwas schief geht im Spiel.
Ja, ich habe mich gut im Griff, das muss ich sagen.
Okay, also ich würde halt so auch durchdrehen, bei mir wäre das wurscht.
Ja, das Spiel kann einen auch mal durchdrehen lassen, das stimmt, aber eigentlich vor allem wegen der eigenen Blödheit, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also was ich damit sagen wollte, mobiles Gaming kann sehr, sehr cool sein und hat mehr als nur eine Daseinsberechtigung, genau.
Also ich habe da schon auch Erfahrung gesammelt in letzter Zeit. Ich habe immer wieder mal, ich habe einen Laptop dabei, weil ich regelmäßig zu meiner Freundin fahre, das ist ein Stück zum Fahren, und da habe ich, bevor ich mir dann wirklich einen kompletten Desktop-PC raufgebaut habe, auch auf dem Notebook gespielt. Und wenn man da ein bisschen rumfriemelt, also ich habe da so ein Razer Blade da, so von 2020, schon ein ziemlich gutes Teil, aber auch neigt dazu ein bisschen lauter sein. Software ist auch nicht ganz optimal. Aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann kann man das tatsächlich so hinkriegen, dass es das wirklich relativ angenehm, fast leise ist. Und wo man tatsächlich dann manche Spiele, ich habe zum Beispiel Gears of War 5, in der Gears Tactics war es, kannst du auf 4K 50, 60 FPS spielen, das Ding ist fast lautlos. Das ist dann schon, das macht schon Spaß. Aber es ist nicht bei weitem nicht so komfortabel noch wie am Desktop, wo man sagt, okay, man hat da einfach irgendwie eine solide Kühlung drin und die fixierst die Umdrehungen pro Minute so, dass es passt oder so. Ganz so ist es noch nicht.
Es gibt ja jetzt, auch das wurde auf der CES gezeigt, auch Wasserkühlungslösungen für Laptops von CyberPower PC und XMG. Die haben irgendwie halt Wasserkühlung vorgestellt, aber das ist im Wesentlichen dasselbe wie eine Docking Station, wo man einfach den Laptop am Schreibtisch an so einen Wasserkühlturm anschließt, wie ein kleines Atomkraftwerk. Und dann wird halt das Wasser durch den Laptop durchgeleitet, aber ist natürlich nichts für unterwegs, weil wie soll das gehen? Weil
dann wird ja der Laptop am Ende riesig. Also ich habe das vor Jahren schon mal gesehen. Ich glaube, von MSI oder von Acer oder so gab es sowas schon mal. Das stöpst es dann an. Oder was von Alienware? Nee, von Alienware war es nicht.
Aber Grundidee gab es schon mal, ja. Die Produkte an sich jetzt für die Hersteller sind das Neue. Aber ich fand trotzdem die Idee, fand ich schon auch gut in dem Sinne, dass du ja auch einen, weil genau das Problem, was wir jetzt gerade angesprochen haben, das löst du damit halt vor allem. Die Hardware wird besser gekühlt, sprich die Lüfter müssen sich weniger schnell drehen oder vielleicht gar nicht mehr. Aber der PC wird leiser, das ist ja das, worum es da geht. Und das ist natürlich gerade, wenn du jetzt sagst, ich möchte das Notebook halt sowohl zu Hause als Ersatz für meinen Desktop-PC nutzen, aber halt auch mobil sein können. Klar, mobil ist es dann natürlich lauter, klar, da hast du ja die Wasserkühlung nicht mehr, aber du kannst es ja, so wie ich es verstanden habe, natürlich auch ohne Wasserkühlung nutzen. Da sind natürlich auch Lüfter drin. Und dann hast du einen guten Kompromiss vielleicht, ne, für jemanden wie mich, der halt sehr empfindlich ist in Sachen Lautstärke. Wenn ich jetzt hier halt mir ein Gaming-Notebook hinstellen würde, statt meinem PC, das würde mich halt die ganze Zeit nerven, ne, weil es halt doch immer wieder mal die Lüfter aufdrehen. Je nach Gerät, wie du schon sagst, Alex, klar, es gibt sicher auch Geräte, die könnte auch jemand wie ich benutzen. Aber trotzdem, grundsätzlich ist das ja halt natürlich der große Vorteil. Es gibt ja eigentlich nur den Grund, dir ein Notebook zu kaufen, wenn du dann auch ab und zu mal von A nach B gehst, sonst macht es natürlich keinen Sinn, weil schon du für das gleiche Geld tendenziell mehr Performance mit der Desktop-Hardware bekommst und natürlich auch mehr Flexibilität, was jetzt Aufrüsten und so angeht. Ne? Aber ich finde die Idee trotzdem grundsätzlich gut und also man kann, es gibt eigentlich jetzt, also rein aus einer Gaming-Spaß-Perspektive kann ich, wird es oft keinen Unterschied machen, ob ich hier einen Desktop-PC stehen habe, den ich an meinen Monitor anschließe und wo ich meine Hardware dran anschließe, meine Peripherie, oder ob das jetzt ein Notebook ist, von der Lautstärke halt mal abgesehen.
Ne? Das stimmt tatsächlich, weil die mittlerweile, also das hat der letzte schon angefangen, dass die ganz viele Hersteller auf WQHD, also 2560 mal 1440 umgestiegen sind. Das ist momentan, glaube ich, würde ich schon sagen, so der Sweet Spot, wo man richtig und auch wirklich gute Displays mit 144, 165 Hertz Bildwiederholrate, teilweise auch 4K, teilweise sogar, aber das ist mehr im Businessbereich OLED. Also da, das ist schon richtig gut von der Darstellungsqualität. Das ist nicht von einem richtig guten IPS-Panel am Desktop zu unterscheiden. Oftmals sogar noch besser, weil wenn du es auf so 17 Zoll 4K hast, dann ist das halt eine Pixeldichte, die schon fast wie ein Druck ist. Also,
das ist sicher auch ein Faktor. Klar, muss natürlich beim Notebook immer überlegen. Also da würde ich schon, ist schon nochmal auch sehr wichtig und noch wichtiger als beim Desktop-PC zu überlegen, welche Auflösung sollte das Gerät denn haben, ja. Weil da kannst du sie halt nicht mal eben so tauschen. Klar kannst du einen externen Monitor anschließen, aber wenn du unterwegs bist, hast du halt das Display, was du hast. Klar kannst du dann, wenn du 4K hast, wenn es jetzt ruckelt unterwegs, auf Full HD runtergehen oder so. Aber das ist beim Notebook natürlich auch ein wichtiger Faktor, ja. Wie viel Performance hat es? Ja.
Das ist wirklich so WQHD. Man muss ja immer dazu sagen, unterwegs zocken, das ist immer noch so, das ist schon noch so ein entfernter Traum, dass man wirklich ohne Anstecken kommt man nicht weit, weil da wird die Leistung sofort so weit eingeschränkt, da hat man dann meistens auch keine Freude mehr. Wobei man könnte jetzt mal abwarten, wie das ist jetzt zum Beispiel mit den neuen Ryzen 6000 APUs, die ja wirklich jetzt mit RDNA2-Grafikeinheit bestückt sind, was man jetzt aus den Konsolen kennt oder aus den RX6000-Grafikkarten. Es könnte schon sein, dass die besonders energieeffizient sind, wo man dann vielleicht wirklich auch im Batteriebetrieb einigermaßen spielen kann. Da bin ich aber gespannt auf die ersten Modelle.
Und ist auf jeden Fall, wo du AMD erwähnst, ja eher auch generell schön, dass AMD da im Notebook-Bereich jetzt auch richtig Gas gibt. Das war ja lange Zeit so, gerade auch bei den CPUs, es gab halt quasi nur Intel-Gaming-Notebooks, weil halt AMD einfach nichts Nennenswertes zu bieten hatte. Das hat sich ja jetzt deutlich geändert. Und dann kommen auch noch, wie du ja gerade sagtest, Alex, die schnellen Grafikeinheiten hinzu, nachdem da lange Zeit die integrierten Grafikeinheiten, also die in Prozessoren integrierten, oder auch für Notebooks verwendeten, halt auf der schon älteren Vega-Architektur basiert haben, das ist durchaus auch sehr vielversprechend für das mobile Segment.
Ja. Absolut, es soll wirklich die Spieleperformance verdoppeln, also gemessen jetzt zum Beispiel an Ryzen 5000 APUs, und das kann ich mir absolut vorstellen. Und das wirklich bei auch gleicher Leistungsaufnahme, die sind ja weiterhin dann Prozessoren auf, also sicher 45 Watt oder sowas limitiert, inklusive Grafikeinheit normalerweise.
Und da wirst du dann auch wirklich vieles mitspielen können, im Gegensatz zu meinem lüfterlosen Convertible. Da war ich ein bisschen geschockt, war ich schon, ich habe das dann auch für einen Urlaub so geholt, weil ab und zu, wenn ich mit meiner Frau im Urlaub, wir haben schon mal durchaus auch mal ein Adventure zusammengespielt. Also sie ist jetzt nicht die Zockerin, aber Adventure so mit einer coolen Story, das machen wir durchaus gerne mal. Und ich dachte eigentlich, naja gut, komm, Adventures wird ja doch wohl jedes schaffen. Ich weiß gar nicht, welches es war. Es war auf jeden Fall ein bisschen 3D-Grafik in diesem Spiel. Und man konnte schon aufhören. Es ist mehrfach abgestürzt und das ging dann doch nicht. Vielleicht hat die Dual-Core-CPU, die da auch drin ist, die hilft natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, für Into the Breach reicht es. Und ich meine, das muss man auch sagen, es gibt ja zum Glück mittlerweile eine wahre Flut an anspruchslosen, also hardware-technisch anspruchslosen Indie-Spielen, für die man auch gar nicht viel Gaming-Power braucht. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Und zuletzt Invisible Ink gespielt, das ist auch klasse. Braucht fast nichts.
Ich spiele Loop Hero auf meiner Switch.
Hatte ich auch überlegt, der Loop Hero, ja.
Loop Hero ist super. Das ist ja im Prinzip tatsächlich, ja, wenn ich euren Worten das mal entnehme und zusammenfassen kann, ein durchaus spannendes Jahr jetzt auch für Mobile Gaming mit den neuen Technologien, die da kommen und vielleicht ja dann auch mit neuen Gaming-Tablets wie dem Flow Z13, ja. Wo man sich dann angucken kann, okay, was kann das Ding? Ne? Wie viel Qualität stellt es da im grafischen Bereich? auch gut formuliert. Also wie gut werden die Dinger, plus eben die neuen Prozessoren und Grafikkarten. Also
deswegen fand ich auch die, wo du es jetzt gerade sagst mit dem Gaming-Tablet, ich finde, dass man im ersten Moment habe ich auch gedacht, was Gaming-Tablet, was das? Aber es ist eigentlich ist kein Quatsch, gerade für jemanden wie mich, weil wenn das Ding auch dann leise genug ist, also eines der Probleme, die ich halt beim Spielen im Bett zum Beispiel hatte, wenn du halt ein langsames Notebook hast oder je nachdem, welches Gerät du hast, weil ein Tablet, eigentlich ist es praktisch im Notebook, aber da ist halt meistens erstmal nur Mobile-Software drauf, Android oder halt ne, iOS. Und dann kannst du halt nicht einfach spielen, was du spielen möchtest. Ich hatte dann zeitweise, hatte ich mal auf einem größeren Smartphone so Apps, mit denen du dann auf die Steam-Bibliothek oder per Nvidia GeForce Experience, wo du dann von deinem PC das streamen kannst, aber du musst halt wieder deinem PC an sein. Ne? Und deswegen ein Gerät, das halt einfach Windows drauf hat, das heißt alle Spiele, die ich halt auf meinem Windows nutzen kann, und aber dabei ausreichend schnell ist und nicht zu laut wird, das ist schon eine coole Mischung. Und ein Tablet hat halt echt, obwohl ich Tablets echt lange belächelt habe, aber es ist auch gerade dieses Convertible, es ist echt praktisch, weil wenn ich das, man kann halt den Bildschirm, du kannst zum 180 Grad drehen, dann steht es halt quasi wie so eine Pyramide aufrecht, ne, das ist, mache ich zum Beispiel beim Into the Beach spielen, weil da brauche ich keine Tastatur, das ist praktisch, wenn ich, wenn man damit doch mal Film guckt im Urlaub oder so, du hast halt dann einfach eine Flexibilität mit so einem Gerät, die echt im Alltag sehr praktisch sein kann. Es kommt natürlich echt immer auf den Einzelfall an, ne? Welche Spiele spiele ich, wie spiele ich wo und so weiter. Aber man braucht das nicht belächeln. Da steckt durchaus aus meiner Sicht, kann viel dahinter stecken, ja.
Das unterschreibe ich so.
Ja, ein spannendes Jahr für mobiles Spielen, auch weil ja voraussichtlich im Februar 2022 das Steam Deck kommt von Valve, ne? Die Handheld-Konsole auf Linux-Basis. Die war jetzt nicht auf der CES zu sehen, weil Valve hat es nicht nötig, auf Messen aufzutreten. Und E-Mails an Valve zu schicken, ist auch wie Signale ins All senden. Ja, genau, eben. Also das von Valve irgendwas zu hören, ist reine Glückssache. Oder sie wollen was von dir. Nichtsdestotrotz, mobiles Spielen ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für dieses Jahr und ein ganz trendiges Thema. Ein anderes Thema, wo ich schon jetzt vor einiger Zeit auch durchaus durch Gespräche von euch und mit euch gelernt habe, einfach die Ohren abzuschalten, weil es mich als Spieler nicht betrifft, sind neue Prozessoren, weil ich brauche sie nicht. Hat sich das geändert? Also gibt es irgendwas Neues am Prozessorhimmel? Es wurde ja sehr viel über irgendwie die neuen Alder Lake-Modelle gesprochen von Intel. Es gibt den Ryzen 7 5800X3D von AMD. Ist das wichtig für Gaming oder sind das doch Prozessoren dann für andere Bereiche?
Ja, das ist, sagen wir mal, mit den Prozessoren ist immer so eine Geschichte. Wenn, dann beschränkt sich es auf niedrige Auflösungsstufen. In der Regel alles, was irgendwie über Full HD hinausgeht, wird dann von der Grafikkarte limitiert. Das hängt natürlich vom Spiel ab. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon. Aber für mich war zum Beispiel der Ryzen 7 5800X3D, das war tatsächlich so ein kleines Highlight. Nicht, weil ich mir jetzt am Wort viel davon verspreche, jetzt rein von der Leistung her. Das wird zwar damit geworben, dass der tatsächlich schneller sein soll in der Full HD Performance als jetzt ein 5900X oder selbst ein 12900K, der momentan eigentlich so ein bisschen, was die Spielleistung anbelangt, wieder Intel wieder den Thron eingebracht hat. Leicht schneller vielleicht als AMD-Spitzenmodelle. Aber das eigentlich Interessante daran ist halt dieser 3D-V-Cache, also diese gestapelte Last-Level-Cache oder L3-Cache, der halt dann anscheinend doch so viel Performance rausbringt, dass, weil das Spannende an der CPU ist eigentlich, dass die ja langsamer taktet als der eigentliche 5800X. Ich glaube so 200, 300 MHz weniger im Basis- und im Boost-Takt. Und trotzdem ein ganzes Stück schneller. So interessant, dass das so viel rausholt. Mich würde da interessieren, wie das vielleicht bei höheren Auflösungen ist, wie das bei WQHD und 4K ist, ob man das da auch noch spürt. Ich meine, es wird sicherlich weniger sein, weil das nimmt immer ein bisschen ab. Aber ja, da bin ich sehr neugierig drauf. Das ist ein Test, den wir wahrscheinlich Nils machen. Als CPU-Fachmann, aber ich bin auch auf die Messdaten sehr gespannt.
Ja, wir sind ja bei der GameStar immer so, als Hardware-Redakteur muss man für alles Fachmann sein, weil es einfach viel zu viel gibt, was man im Gaming braucht, von Monitoren über Mäuse und Tastaturen, Gehäuse und Notebooks und was auch immer. Das macht unseren Job aber ja auch so abwechslungsreich.
Sind aber was für unsere Leser werden wissen, sowas, was die reinen Tests anbelangt, haben wir uns ein bisschen aufgespalten zwischen.
Ist logistisch auch einfach.
Logistisch sinnvoll, einfacher. Ja. Und, aber ich bin sehr gespannt auf deine Messdaten, wer da. Es ist so ein Ding, es ist so eine feine, kleine Innovation, so eine technische Innovation, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die man wieder mal so hört und so, ja, 3D-Cache, was ist das? Ja, man kann sich schon etwa was darunter vorstellen. Ich glaube, das V steht wahrscheinlich auch für vertikal, könnte ich mir vorstellen, aber ganz sicher weiß ich es jetzt nicht. Das ist 3D-V-Cache eigentlich und
Aber es ist wieder ein Beispiel, weil, um mich an deine Frage zu beantworten, ja, also eigentlich kannst du weghören, weil, wie Alex es ja schon ein bisschen angedeutet hat, es ist halt einfach so, die CPU ist für einen Gaming-PC nicht so wichtig. Also ich will das jetzt gar nicht zu, also natürlich ist die grundsätzlich wichtig, aber man kann halt tatsächlich auch einfach heutzutage noch gut mit einer CPU spielen, die ein paar Jahre alt ist und die nur 4 Kerne hat. Natürlich wirst du in manchen Szenarien vielleicht, du wirst weniger FPS haben und du wirst vielleicht auch in manchen Szenarien gerade die wichtigen Minimum-FPS, ne, also das, was quasi die kleinen Ruckler, die du hast, da kann es durchaus auch mal so sein, dass da eine CPU mit, eine aktuelle mit 8 Kernen, je nach Spiel, einfach so insgesamt ein runderes Spielerlebnis ermöglicht. Das ist, kann durchaus sein, aber trotzdem ist es halt so, dass man mit alten CPUs immer auch oft noch sehr gut spielen kann, was die Relevanz von neuen CPUs doch schon einschränkt. Also man wird als Spieler sicherlich, ist man öfter dazu angeraten, seine Grafikkarte zu wechseln als seine CPU. Ich meine, es kommen dann vielleicht noch so Faktoren hinzu wie ein neue Schnittstellen, eine PCI Express oder neuer Speicher DDR, aber auch das jetzt, wenn das so frisch ist, sieht man auch bei den Alder Lake CPUs, die haben ja DDR5 Unterstützung zum ersten Mal, DDR5 RAM, aber das macht halt noch, da die Taktraten auch noch nicht so hoch sind von den neuen RAM-Modulen, noch nicht so einen Unterschied, also meistens ist er vernachlässigbar. Und dann ist der auch noch sehr teuer, der Speicher, und teilweise gar nicht zu kriegen. Da hast du dann auch keinen Spaß. Und PCI Express 5.0, was ja dann jetzt auch mit den neuen AMD-CPUs kommen wird, mit Ryzen 7000, beziehungsweise mit Alder Lake auch schon da ist. Ich meine, wir haben PCI Express 4.0 ja im Gaming-Bereich, noch hat das noch keine große Relevanz, zumindest halt bei Grafikkarten. Es halt könnte sein, vielleicht bei Datenträgern, ne, wenn wir an PlayStation 5 und Xbox Series X denken, die ja ein großer Unterschied zum PC ist, dass da halt für die Entwickler garantiert eine sehr schnelle SSD drin ist, was ja für einen PC halt natürlich nicht gilt, weil da jeder auch, da kannst du auch noch mit einer HDD spielen, mit einer alten Festplatte. Das ist ja eine der, schon eine coole Neuerung, aber die müssen natürlich auch Entwickler erstmal nutzen. Und auf dem PC wirst du halt immer das Problem haben, nur weil es die neue Technik gibt, hat sie halt längst noch nicht jeder. Und das musst du halt als Entwickler berücksichtigen. Ne? Das schränkt das da auch ein, ja.
Muss man, wir warten ja auch immer noch auf die ersten Spiele, die halt Microsoft Direct Storage oder so nutzen. Es wird auch noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Ich hoffe, dass heuer mal ein erstes Spiel vielleicht kommt, das es kann.
Ja, bei sowas malen die Mühlen dann doch halt relativ langsam. Es ist spannend, auch gerade jetzt für uns natürlich wieder, hat man ja auch an Alex' Beschreibung schon gemerkt, so für einen Hardware-Redakteur, der sich damit intensiv auseinandersetzt, können solche Neuerungen sehr spannend sein oder dann ist man echt freudiger Erwartung auf die Benchmarks, aber das ist dann halt schon eine etwas nerdige Redakteursperspektive.
Das stimmt. Das ist auch so, wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Natürlich habe ich dort so ein Testsystem in die aktuell schwersten Ryzen-CPUs drin, aber ich hätte persönlich für mich, würde auch eine schwächere CPU reichen. Die dient wirklich nur dazu, dass man den Benchmarks auch wirklich sagen kann, okay, hier ist definitiv das Limit der CPU, hier kann man nicht mehr rausholen, per Grafikkarte oder so. Das ist halt, um das geht's. Da geht es wirklich um die Benchmarks, also das ist wirklich der technische Aspekt steht da im Vordergrund.
Ja, da höre ich deine Äuglein leuchten bei diesen Sätzen. Ich kann es mir aber super vorstellen oder beziehungsweise kann es super nachvollziehen, diese technische Faszination einfach zu gucken, wo kann man denn auch jetzt, ne, in dem Fall mit diesem Sandwich aufbauen, ne, dass oben noch ein kleines RAM-Plättchen draufgepackt wird auf so einen Chip, wo kann man denn da nochmal Performance rauskitzeln? Sehr spannend. Aber gehen wir mal weiter in die Praxis, ins sozusagen für uns im Gaming praktischere Anwendungen, nämlich von etwas, was auf der CES jetzt auch endlich gezeigt wurde, nachdem schon seit Jahren die geleakten Patente rumgereicht wurden. PlayStation VR 2. Das Virtual Reality System für die PlayStation 5 wurde angekündigt und auch schon mit ersten Spezifikationen, dass es irgendwie pro Auge 2000 mal 2040 Pixel sein sollen auf einem OLED-Bildschirm, was eine deutliche Steigerung wäre im Vergleich zur ersten PSVR, dass die Controller, die gezeigt wurden, jetzt ein bisschen erinnern an die Valve Index Controller mit so einem Bügel, also sind nicht mehr die dummen Motion Sense Eistüten, die man früher rumgerödelt hat bei der PlayStation VR, sondern Sony geht offensichtlich jetzt mit der zweiten Iteration, vielleicht zu Recht auch, müssen sie so machen, mit der Zeit und macht ein modernes VR-Headset. Wie seht ihr das? Habt ihr das auch gesehen und euch angeschaut? Und glaubt ihr, dass dieses PSVR 2 jetzt auch wieder dem ganzen Virtual Reality-Markt oder dem ganzen Thema auch wieder einen Boost geben könnte?
Also da kann, ganz sicher bin ich mir da nicht, ich kann es nicht sagen, aber klar, die PlayStation VR ist immer schon so ein bisschen so der Treiber, so ein richtiger Pool. Ich habe es jetzt gar nicht so sehr verfolgt, muss ich sagen, die Präsentation. Ich weiß nur, dass die 120 Hertz beherrscht und ein relativ großes Sichtfeld haben soll, was sicherlich spannend ist. Ja, aber da weiß vielleicht Nils mehr.
Ja, ich kann da, ja, ich habe mich ein bisschen noch mehr damit auseinandersetzt oder sie mir auch ein bisschen genauer angeschaut, weil grundsätzlich, also mein Eindruck war, dass von den technischen Daten her ist es vor allem im Vergleich, wie du ja schon angedeutet hast, mich jetzt zur ersten Generation, ist es ein Riesensprung, gar keine Frage. Ja. Gut, die erste Generation ist jetzt ja auch schon, warte mal, wie alt ist die? Ich müsste googeln, aber es sind ein paar Jahre, sagen wir es mal so. Aber es ist trotzdem von den technischen Daten her klingt das nach einem sehr vielversprechenden Gerät, wobei ich das gar nicht so wichtig finde oder das, was du sagtest, Micha, der zweite Aspekt ist wichtiger, eben dieses VR-Voranbringen-Thema. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das schon nochmal einen guten Boost geben könnte. Ich meine, es ist, glaube ich, schwierig für VR aus dieser Nische rauszukommen, in der es ja schon noch meinem Eindruck nach steckt, allen Entwicklungen, die es da gegeben hat, zum Trotz, weil die Einstiegshürde natürlich, die ist ja allein dadurch höher, dass ich mir halt so ein komisches Ding auf den Kopf setzen muss. Bei der PlayStation VR 2 ist es ja schon extra so, dass die Einrichtung jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer Index nochmal leichter ist, weil sie ja jetzt, die braucht ja keine Lighthouse-Boxen oder vergleichbare Hardware, die ich zusätzlich irgendwo im Raum an die Decke befestigen muss oder wo auch immer, sondern die macht das über Kameras und braucht auch nicht mehr diese PlayStation-Kamera, die du ja für das erste VR-Headset noch brauchtest. Also die kann das jetzt alleine. Das In and Out heißt das ja, ne? Der ist, glaube ich, der Begriff für die Positionserkennung. Wird das wahrscheinlich nicht ganz so perfekt machen wie eine Valve Index, weil die zusätzlichen Boxen das dann doch nochmal, glaube ich, optimieren. Aber es wird sehr gut sein, das glaube ich schon. Und man wird damit sicherlich sehr viel Spaß haben können. Aber es ist halt trotzdem immer noch eine spezielle Sache, sich so ein Ding aufzusetzen. Und dann kommt es aber wieder auf die Spiele an. Also ich kann ja nur sagen, dass ich persönlich aus meiner VR-Erfahrung, das ist schon großartig. Also wenn man auch nur ein bisschen was Spielen abgewinnen kann, dann sollte jeder muss VR ausprobiert haben und gemacht haben, meinem Eindruck nach. Und insofern ist es cool, dass sie es jetzt endlich angekündigt haben und weil es haben viele Leute eine PlayStation, gut, eine PlayStation 5, auch mittlerweile haben auch schon sehr viele, stimmt. Auch wenn sie nicht so gut zu kriegen ist, aber die haben auch schon sehr viele. Und je mehr Leute das mal erleben und sagen, hey, das will ich auch, desto besser. Aber ich glaube halt, das Problem wird bleiben, dass man halt doch immer noch schneller spielen kann, wenn man mal eben kurz einen Controller in die Hand nimmt und es noch geschmeidiger ist. Da hast du halt auch nicht sowas wie, mir wird ein bisschen übel oder das Spiel ist schlecht gemacht oder wie auch immer oder es ruckelt. Ne? Das sind schon Faktoren, die beim VR-Spielen schneller mal in den Vordergrund rücken. Ja.
Aber es ist schon auch ein wichtiger Markt, auf den so die Hersteller setzen. Ich weiß, es ist ja doch ein paar so Präsentationen oder was mit Keynotes, da hat sich das schon so durchzogen, dass die sagen, okay, da steckt, oder was weiß ich, auf welchem Zeitraum das gemessen war, Wachstumspotenzial von 300-400% drin. Und die versprechen sich da schon einiges. Und ich glaube, das geht ja in Richtung dann Metaverse. Da könnt ihr mir vorstellen, dass das nochmal richtig interessant wird.
Also hattest du eigentlich, Alex, hattest du schon mal einen VR-Headset auf? Das weiß ich
nicht. Ich darf es gar nicht sagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich sage, aber wenn du mir jetzt danach sagst, nein.
Oh, wie. Oh Gott, das ist Alex, so traurig. Wir müssen das ändern.
Mich auch also
dringend ändern.
Das gibt's ja nicht. Ja,
ja, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich unseren Fachmann Dennis da mal frage, ob er mir vielleicht mal was schickt zum Probieren.
Damit Dennis Ziesecke, ja.
Also ich habe hier liegt eins rum gerade, was ich nicht benutze. Ich sehe es sogar von hier, wo ich sitze, nämlich meine Oculus Quest. Leider eine Quest 1, nicht die Quest 2. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Aber, ne, sag Bescheid.
Also ich komme nicht auf dich zurück. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich meine Valve Index, die Index VR kaufe. Die ist tatsächlich wahrscheinlich ja immer noch, glaube ich, also was ich so höre, immer noch das rundeste, das kompletteste Angebot ist, also wo wirklich alles passt. Das sitzt gut, das Ding, der Sound ist gut. Das ist, glaube ich, wirklich das beste Paket. Also wenn wir jetzt im High-End-Bereich schauen, so was diesen Massenmarkt betrifft, ist sicherlich die PSVR 2 das beste Gerät.
Ich bin ja, noch mal gespannt, wie kann er jetzt dann auch noch so kleine Späßchen wie, also klar, das mit dem, also das Eye-Tracking ist schon mal ganz cool, was tatsächlich auch für die Bedienung von einem VR, von einer VR-Umgebung ganz cool sein kann, ne, dass du nicht irgendwo mit dem Stick rumfuchtelst oder mit dem Controller, sondern einfach da hinguckst, wo du draufdrücken willst. Das stelle ich mir schon ganz cool vor. Und sie benutzt das ja auch für dieses, spricht man das, wie spricht man foveated? Spricht man das foveated?
Foveated,
keine Ahnung.
Diese Rendering-Technik.
Genau, diese Technik, die halt dir Leistung spart, weil da, wo du nicht hinguckst, da wird weniger berechnet, was ja nur sinnvoll ist. Das ist ein netter Spaß und auch das mit diesen zusätzlichen Vibrationsmotoren finde ich auch eine coole Idee. Also, dass du im Headset dann auch spürst, weiß nicht, hast einen Autocrash und dann wirst du erstmal K.O. geschlagen. Nein, so schlimm wird es nicht werden. Aber die Idee finde ich cool. Da wurde ja auch, mein VR-Gimmicks sind auf der CES ja auch ein seit Jahren ständiger Begleiter, egal ob das jetzt irgendwelche Laufbänder sind oder Westen, die dich das auch am Körper spüren lassen, wenn man auf dich schießt und solche Geschichten. Das ist schon echt sehr spannend. Und zumindest die Menschen, die ich erlebt habe, meiner Frau habe ich so ein Ding natürlich auch aufgesetzt, also da gibt es schon keinen, der nicht erstmal sagt, wow, okay. Das ist was anderes. Und, das ist
definitiv so,
und ich selber, ich hatte jetzt auch noch gar keine von den guten neuen auf. Ne? Also meine letzte VR-Erfahrung, oder die ist auch die erste Vive Pro, ist glaube ich meine letzte VR-Erfahrung. Und man darf da auch nicht unterschätzen, ne? Wenn man jetzt diese reinen Zahlen hört, 2000 mal 2040 Pixel pro Auge und so, das ist ja auch erstmal alles ein bisschen schwer zu greifen. Aber hohe Auflösung, super wichtig für ein cooles VR-Erlebnis, weil die ich auch hatte, gerade Texte, ne, dann ist es doch teilweise, je nachdem, wie die Linsen eingestellt sind und so, kannst du es nicht richtig lesen, es ist verschwommen. Und je höher die Auflösung, das hilft auf jeden Fall. Und auch, was du sagst schon, Alex, ne, Sichtfeld, Bildwiederholrate. Also da geht Sony sicherlich genau den richtigen Weg. Aber es stellt natürlich auch nochmal höhere Anforderungen an die Hardware, ne? Weil wenn du mit, je höher die Pixelzahl und je höher die Bildwiederholrate, desto mehr Power brauchst du auch. Da kommen natürlich dann so Techniken wie Foveated Rendering, umso wichtiger sind sie. Aber da spielt schon viel rein, was so ein VR-Erlebnis dann auch versauen kann, ne? Gerade wenn ein Spiel dann doch mal schlecht läuft oder schlecht programmiert ist oder die Steuerung nicht so rund läuft. Das ist schon schwieriger, ein gutes VR-Spiel zu machen, würde ich mal sagen, als ein gutes Nicht-VR-Spiel. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand es sehr cool, dass Sony das jetzt endlich mal angekündigt hat. Auch wenn wir noch sehr gespannt sind, wie teuer wird es werden, sollen wir raten. Ich glaube, das wissen wir noch nicht, ne? Oder?
Wir wissen es noch nicht, ne?
Da ist ja die Frage, wird es so teuer wie die Konsole, wird es teurer als die Konsole? Ich bin gespannt. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es schaffen, dass das muss eigentlich fast teurer sein als eine PlayStation 5, könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall mit den Controllern, aber naja, was schätzt ihr?
Vielleicht gibt es ja dann das 1000-Euro-Bundle mit Konsole und Headset. Ja, wer weiß. Und natürlich auf eBay kostet es dann hinterher 15.000, wenn es irgendjemand scalpt oder sowas. Was ja leider bei der PS5 das große Problem war. Aber also ich denke, wenn sich das so etablieren soll, als, wie Alex vorhin gesagt hat, ich würde es nicht sagen, das Massenmarkt-VR, aber zumindest halt das erschwingliche VR, das VR für alle. Ne? Ich will mir halt dann nicht für 1.000 Euro neben einem Gaming-PC noch zusätzliche HTC Vive kaufen oder so ein richtiges Hightech-Headset wie die HP Reverb G2, ne? Ja. Die noch höher aufgelöst ist auch. Die haben 2160x2160 Pixel pro Auge, also ein super Headset, ist aber noch sehr wenig verbreitet momentan. Nee, aber ich kann ja auch PSVR 2 nehmen, ist in dem Fall nur minimal schlechter als diese High-End-Brille. Und da glaube ich nicht, dass Sony die Preisschraube so sehr anziehen wird, dass es dann das allergrößte Hindernis ist.
Aber es ist vielleicht wirklich so der Auftakt, denn das ist tatsächlich Virtual Reality 2.0, wo jetzt die Leute eigentlich schon Jahre drauf warten. Die machen Ruck, neue Geräte und so. Ich denke, da tut sich schon was.
Und dann ziehst du deine Kinetic-Weste von Actronica an, die Nils gerade schon angedeutet hat, die dich Kugeln und Explosionen spüren lässt und auch Wind. Aber nur an Brust und Rücken, weil nur das bedeckt sie als Weste. Schade. Aber oder du setzt dich. Also, ich will das auch an den Armen und sowas. Ne? Also richtig rundum, aber so ein, naja. Und das Beste fand ich aber diesen Enki Pro Hypersense Stuhl von Razer, so ein Gaming-Stuhl mit haptischem Feedback für Spiele und Filme und in Kooperation auch entwickelt mit einem Hersteller, der auch so haptische Sitze macht für Kinos und Vergnügungspark und so, die dich dann so durchschütteln, wenn du so einen Achterbahnfilm anguckst. Wo ich mir dann so beim Angucken dachte, wird das jemals irgendjemand unterstützen? Aber scheinbar ja. Also scheinbar haben sie schon irgendwie F1 2021, Forza Horizon 5, wo es auch Sinn ergibt, finde ich, bei so einem Rennspiel, dass der Stuhl dich dann so ein bisschen in die Kurven schmeißt. Aber auch Assassin's Creed Valhalla. Und ein paar hundert oder beziehungsweise 2200 Spiele, sagen sie, glaube ich.
Ich glaube, es soll auch grundsätzlich, du musst nicht unbedingt als Entwickler was dafür tun. Ich glaube, es kann ja irgendwie auch auf Eingaben, ne, vom Controller oder so reagieren. Aber ich muss gestehen, ich habe es mir noch nicht so genau angesehen. Aber genau. Kollegen, glaube ich, von Golem haben den, glaube ich, ausprobiert. Die waren, glaube ich, tatsächlich auch recht angetan. Also, aber es ist auf jeden Fall auch interessante Hardware, wo man dann auch nochmal jetzt aus einer Redakteurssicht beim Testen, also ich teste lieber so ein Ding als irgendeinen anderen Gaming-Stuhl, weil ja, der Stuhl ist sehr wichtig, auf dem man sitzt, gar keine Frage. Aber Gaming-Stühle, naja, die sind dann doch irgendwie oft ein bisschen langweilig und vom gefühlt vom gleichen Billighersteller und ja, dann doch lieber ein bisschen spezieller.
Was wäre eine CES ohne Gaming-Stuhl? Das muss man auch mal sagen.
Ja, mittlerweile. Also
ich habe schon wirklich, ich habe die ganze gedacht, wann kommt denn da was? Das gibt's doch nicht. Kein Gaming-Stuhl.
Wo ist mein Gaming-Stuhl? Das ist wie bei Homer Simpson. Wo ist mein Fischbrötchen? Ja, so saßt du vor der CS. Ich kann mich noch mal, Nils, du hast übrigens recht, ne? Genau, es gibt eine Softwarelösung, die Controller-Eingaben direkt in Stuhlbewegungen umsetzt und der Stuhl unterstützt laut Razer Stand jetzt 2200 Spiele, Filme und Musiktitel. Oh, auch das finde ich sehr spannend, wenn dann der Bass der Bass sich so durchknietet, wenn du auf deinem Stuhl
ja, es gibt also, der 90er und der Eurodance und Techno-Zeit. Das könnte Spaß machen, ja.
Ja, vielleicht. Eine der Kuriositäten war das noch, der CES. Es gab noch ein paar mehr. Wir haben die zweite Iteration gesehen, der Atemschutzmaske, der Razer Zephyr, naja, also dem Ding, was Razer gebaut hat, als Atemschutzmaske, nur jetzt mit Mikrofon und Lautsprecher, dass man auch deutlicher reden kann, wenn man sie
trägt. Bin mal gespannt, wie laut die Maximallautstärke geht, ob man auch so richtig schön so Polizei-Megafon-mäßig die Leute also aufscheuchen kann.
Ich finde diese Atemschutzmaske, jetzt sind wir endgültig im Fortnite-Universum angekommen, wenn man die trägt, weil es sieht halt einfach so aus wie diese Fortnite-Kostüme oder so Watch Dogs 2 oder sowas, diese Hacker-Kostüme, die da tragen.
Was ja in heutigen Zeiten gut ist. Mein Gott, wie die Jugend, die spielen doch alle nur noch Fortnite, da kommst du gut an. Da kannst du dich auch noch mal jung fühlen, Micha, wenn du so eine Maske aufsetzt.
Das stimmt. Eine Sache, die ich sehr, sehr schön oder sehr spannend fand, und sehr witzig vom Namen her, ist Projekt Sophia, auch von Razer, glaube ich, ja, war das.
Ne?
Dieser Gaming-Schreibtisch und PC in einem. Und ich finde den so witzig, weil wir haben eine Kollegin bei uns, die Sophia heißt. Vielleicht will sie ihn jetzt schon haben, diesen Tisch. Und der ist modular, besteht aus einem riesigen OLED-Display mit 65 oder 77 Zoll und verschiedenen kleineren Modulen. Ich glaube, 13 sind es insgesamt, die man so anordnen kann, wie man sie braucht auf diesem Tisch. Also dann kannst du dir einen kleinen Second Screen einrichten oder ein Touchscreen-Panel oder irgendwie ein Prozessor-Tool irgendwo noch hinlegen, um zu überwachen, wie da die Hitze ist. Oder irgendwie deine Stream-Bedienung auf so ein Touchscreen noch legen, wenn du Streamer bist. Also werde ich nie besitzen, glaube ich.
Wird aber vielleicht es macht nie einfach kommen.
Ja. Oder das, genau. Vielleicht auch das. Aber es macht so Spaß, sich das anzuschauen.
Da denke ich halt so an Black Mirror oder sowas. Das sind also Dinge, sowas kommt schon irgendwann. Also mir wäre es persönlich auch recht, so als hardware-affiner Mensch. Je früher, desto besser. Aber ja, kann doch sein, dass wir da noch lange warten müssen.
Das wollen wir nicht verschweigen. Der Innovation Award dieser CES ging an einen Router von MSI namens, für Menschen aus Bayern kann das sehr witzig sein, Radi X. Aber es ist keine Rübe, sondern es heißt so, Radi X heißt er, glaube ich, X 6600. Und ich weiß nicht genau, warum der innovativ sein soll, aber er leuchtet, das können wir festhalten. Ja, und er hat eine Taste. Er leuchtet nicht nur, er hat auch eine Taste. Nämlich eine Taste zum Umschalten zwischen Presets für Gaming, Arbeit oder Streaming.
Ja, wenn das schon
Pause für Applaus.
Das macht
schon reicht für Innovation.
Ich kann gar nicht sagen, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich dann damit zu tun hat, wie der die Busse anordnet. Das könnt ihr mir vorstellen. Das ist ja
also es wird wahrscheinlich schon irgendwie durchaus Sinn machen. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob dieser Innovation Award, ob den 100 Produkte kriegen oder nur eins. Das müsste ich ehrlich gesagt nochmal recherchieren. Aber es ist schon, ja, wenn man auch die Bilder sieht, könnt ihr mal nach ihm googeln. Auf Gamestar.de haben wir ihn auch in unserem Highlight-Artikel, ist er auch drin. Das sieht schon, also man denkt auf jeden Fall, das hat ja keinen anderen Kandidaten für einen Innovation Award. Als nicht also so guter. Es steckt bestimmt Neues und tolle Technik drin, aber
ich hätte schon so einen Kandidaten, der mir besser gefallen hat. Und das ist vielleicht noch so ein Ding. So diese Quantum Dot OLEDs von Samsung.
Oh ja, gut, dass
du sie erwähnt. Die sind mir persönlich ziemlich gut. Das ist auch was, wo ich mich jetzt abseits von 5800X3D wirklich am meisten drüber freue. Wenn man gespannt, wie lange es dauert, bis wir die sehen. Also vielleicht mal ein bisschen zur Erklärung des QD. Das steht eben für Quantum Dots. Die gibt es ja auch schon, die sind QLED-Displays. Allerdings die Funktionsweise doch eine andere. Also die nehmen halt normale QLEDs funktionieren halt so. Du hast halt da irgendwo, du hast deine LCD-Schicht, zwischendurch so eine Quantum Dot-Schicht und dahinter normales LED Backlight. Und da ist jetzt halt so, dass die halt statt dem LED-Backlight nehmen die ein OLED her, das nur blau leuchtet und haben davor diese selbstleuchtenden Quantum Dots, die leuchten rot und grün. Und das Blau von den OLEDs nehmen die quasi auf und so erzeugen die Farben, die
RGB halt, ja.
Genau, brillanter sind als jetzt zum Beispiel das reine OLED könnte, auch heller. Und haben aber gleichzeitig den Vorteil, dass du trotzdem diese hohen Kontrastwerte durch dieses mega satte Schwarz hast von dem OLED. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, Linus Tech Tips, die haben schon einen gekriegt und sich angeschaut, die sind mega begeistert.
Hast du mir meinen Artikel gelesen oder hast du ihn nicht gelesen? Du hattest Urlaub. Nee,
ich habe Urlaub.
Ja, ja, sehr ja gut, brav. Weil genau da, ich habe jetzt noch eine kleine Analyse gemacht, was die CES 2022 über die Hardware in diesem Jahr verrät. Und da habe ich genau auch das als einen der Hoffnungsschimmer für das Hardware-Jahr genannt, weil ich auch sehr angetan bin von der grundsätzlichen Technik. Ich meine, klar, wenn man ein kleines Video guckt, muss man auch dazu gestehen, er ist ja auch sehr begeisterungsfähig. Und aber er hat durchaus da gute Argumente und ich kann das auch sehr nachvollziehen, weil, das sage ich auch immer wieder in Artikeln, unterschätzt euren Monitor nicht für das Spielerlebnis. Der kann echt richtig viel ausmachen. Und da für die Teile auch explizit Gaming-Monitore angekündigt sind und so lange soll das gar nicht mehr dauern, bis
ja, die kommen. Die gibt es von Dell zum Beispiel, Dell Alienware, die machen da schon die ersten 34 Zöller oder so.
Also wo man halt da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil das darf man echt nicht unterschätzen. Ein richtig, richtig gutes Gaming-Display, das kann dein Spielerlebnis drastisch verbessern. Gerade weil ja viele auch mit dem Monitor, tendenziell hat man ja so das Gefühl, ja gut, da habe ich einmal einen guten gekauft, den kann ich jetzt die nächsten 10 Jahre benutzen. Also man ist jetzt nichts, was man oft wechselt. Klar, weil die sind teilweise ja auch tendenziell auch teuer. Aber da hat sich mittlerweile echt doch einiges getan. Und so ein Quantum Dot OLED, den will ich mir auf jeden Fall so schnell es geht ansehen. Ja.
Den will ich mir auch so schnell wie möglich anschauen. Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr umgestellt. Ich habe es ja schon in ein paar Artikeln und immer wieder sage ich es, auf OLED umgestellt und jetzt auch bin umgezogen und habe hier wirklich, hier, wo ich jetzt sitze, so quasi Arbeitsbereich. Rechts neben mir ist Wohnzimmer. Ich kann halt so fließend umschalten. Vom normalen Desktop-Monitor auf den 4K 120 Hertz OLED und das hat mein Spielen schon gescheit verändert. Das ist so ein qualitativer Unterschied, auch zu wirklich hochwertigen IPS-Panelen, man glaubt es gar nicht. Allein durch die Schwarzwerte. Ja. Und trotzdem haben die natürlich noch ein paar Nachteile, wie zum Beispiel, das sind so dunklen Bereichen, ist oft nur sind so diese gräulichen Abstufungen nicht so fein differenzierbar, also auseinanderzuhalten. Und das ist halt genau das, wo auch da wirklich die QD-OLEDs vielleicht reinstoßen. Auch ist es so, man muss natürlich beim OLED aufpassen, wo platziere ich den, weil die sind einfach von sich aus nicht so leuchtstark wie jetzt ein normaler LED oder ein QLED. Und ja, könnte vielleicht wirklich der große Wurf des Jahres werden.
Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Und siehst du, da ist deine Kommandozentrale. Ich wusste auch, warum ich das sage. Ja. Ja, du sitzt in der Alexander Köpf Kommandozentrale. Zum Abschluss vielleicht noch, meine wichtigste Technologie dieser CES war die Kinetic Series von CyberPower PC, nämlich ein atmender PC mit Lüftungsklappen. Was nicht nur ganz cool ausschaut, ne, wie der so die Klappen, je nachdem, wie viel Luftstrom im Gehäuse notwendig ist, öffnet und schließt. Wie leise das dann auch immer ist, wenn er das macht. Hoffentlich sehr leise, weil wenn das die ganze Zeit da rumklappert, dann wäre das vielleicht auch nicht so toll. Aber warum das die Technologie der Messe ist für mich, ist, ich habe vor kurzem auf meinen Rechner mal wieder gehauen, weil mein Gehäuselüfter so klappert und das immer stört in den Podcast-Aufnahmen. Also es war immer so ein leises Klappern im Hintergrund. Ich weiß nicht, wer von euch es vielleicht schon mal gehört hat, aber unsere Cutter müssen das dann immer rausdämpfen. Und deswegen klingt meine Tonspur dann manchmal, also normalerweise merkt man es nicht, aber ich merke das, weil ich kenne es ja, wirkt sie so ein bisschen platter, als sie eigentlich sein müsste, weil man halt dieses Hintergrundgeräusch rausnehmen müsste. Und ich hau halt gegen den Rechner, um diesen verkanteten Lüfter mal wieder ein bisschen zu lockern und er fällt einfach ab. Und deswegen bin ich jetzt um alles dankbar, was mir in Zukunft einfach Lüfter erspart im Rechner, sondern der atmende PC.
Ich finde das super, weil das sieht auch so aus wie so diese Münde von so Sandwürmern aus Dune.
So ein bisschen. Ja, und ich kann das nur, Lüfter können wirklich eine Plage sein. Da kann ich nur beipflichten, Micha. Man braucht sie halt. Einen komplett lüfterlosen PC, wenn er halt noch halbwegs schnell sein soll, das geht halt leider noch nicht. Das wird, glaube ich, auch noch sehr lange dauern, bis das überhaupt mal geht. Aber das Gehäuse fand ich auch sehr cool. Bin mal echt mal gespannt, wie laut das wird und wie teuer. Ich weiß nicht, ob ein Preis wurde, glaube ich, gar nicht angekündigt. Bin ich sicher. Aber ja, eine schöne Kuriosität, die wir auf der CES gesehen haben.
Ja, das waren sie, die Highlights und Kuriositäten der CES 2022. Ganz vielen Dank, Nils, ganz vielen Dank, Alex, für eure Einblicke. An Alex nochmal einen Doppeldank dafür, dass er das sogar in seinem Urlaub gemacht hat, uns hier im Podcast besucht. Das wäre nicht nötig gewesen, aber ich weiß es immer sehr, sehr zu schätzen. Und natürlich auch lieben Dank an alle, die uns diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.